Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende von und mit dem Portal WBWeb.
Heute geht es bei Potenzial um das Thema Open Educational Resources. Dazu begrüße ich zwei Gäste. Zum einen Dr. Sabine Preußer. Sie ist BTVT-geprüfte Trainerin und Beraterin sowie Business Coach und mit der Raumzeit EK seit 2011 selbstständig. Frau Preuße ist bei der Fortbildung zum OER-Fachexperten stark engagiert. Zum anderen begrüße ich Dirk Bock. Er ist seit 2003 geschäftsführender Gesellschafter und ebenfalls BTVT-geprüfter Business Coach. Als OER-Fachexperte setzt er Open Educational Resources in der Lehre ein. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Potenzial. Heute hier mit Sabine Preuße und Dirk Bock. Und als erstes hätte ich eine Frage mitgebracht an euch beide als OER-Experten, wie die wahrgenommene Entwicklung von Open Educational Resources aus Perspektive der Praxis und auch aus Perspektive der Fortbildung aussieht. Sabine, vielleicht fängst du mal an.
Genau, also als Entwicklung würde ich sagen, ne, die Möglichkeit, Materialien miteinander zu vermischen und so weiter, ist gerade ja jetzt in der Pandemie notwendig geworden, sich damit auch weiter auseinanderzusetzen, weil die Leute sich auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Videos machen oder so weiter, so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und ich beobachte tatsächlich in den letzten Jahren, also ich mache noch bei der BMBF Roadshow mit und habe da, biete mehrmals im Jahr einen Workshop an zum Thema freie Bildungsmaterialien in der, da geht es in der beruflichen Weiterbildung. Und da beobachten wir tatsächlich eine steigende Nachfrage nach diesem Thema. Wie weit das jetzt dann wirklich auch in der Praxis ankommt, lässt sich an dieser Stelle von meiner Seite aus schlecht sagen.
Ja. Und Dirk, wie sieht es in der Praxis aus? OER ein Thema auf dem aufsteigenden Ast oder eher nicht?
Also ich würde sagen, ja, auf dem aufsteigenden Ast. In meiner Wahrnehmung hat die Arbeit mit OER einen richtigen Schub bekommen durch den ersten Lockdown. Ich selbst gebe ja auch Kurse an Universitäten und am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein. Und ich habe halt festgestellt, am Anfang ging es darum, ja, wenn ich meine Lehre jetzt mache, dann kann ich ja Material nutzen. Mittlerweile ist es aber so, dass ich feststelle, dass richtig so kleine Projekte sich auch oder mittelgroße Projekte sich auch entwickeln. Und das hat mir gerade beim letzten Mal, habe ich das gesehen, da waren wirklich schon schöne Dinge dabei, wo ich gesagt habe, naja, jetzt geht es nicht nur ums Nutzen, sondern jetzt kommen wirklich auch schon Dinge, werden zumindest an mich herangetragen, die in Richtung entwickeln und selbst freisetzen oder eben OER in die Welt geben sozusagen.
Ja, schön. Das heißt also, aus eurer Perspektive wächst die Community, auch wenn die Zielgruppen sich ein wenig ändern und auch die Themen vielleicht einen anderen Drive bekommen. Aber Dirk, du bist ja auch selbst als Trainer aktiv und nutzt ja hier OER. Du nutzt es für die Vorbereitung deiner Veranstaltungen. Du nutzt es natürlich dann auch in den Veranstaltungen und wahrscheinlich auch in der Nachbereitung. Kannst du unseren Zuhörenden mal sagen, wie das konkret bei dir so abläuft, so ein Workflow?
Ja, also wenn ich erstmal so ein Thema habe, für das ich dann Material suche, dann gehe ich erstmal in die Recherche allgemein. Da suche ich noch gar nicht speziell nach OER. Und über die allgemeine Recherche finde ich dann auch Randthemen, weil ich ja mit der Kundin oder dem Kunden dann so ein Grundthema erstmal besprochen habe. Aber da finde ich dann Modelle, die ich vielleicht zusätzlich mit reinnehmen will. Und wenn ich da für mich so ein Grundgerüst habe, dann suche ich speziell nach OER-Materialien. Das mache ich hauptsächlich über Google und das OER-Hörnchen ist auch immer ganz gerne. Sie haben ja auch eine universitäre Suche. Aber da habe ich so spezielle Portale, wo ich dann suche. Und dann nutze ich Bilder, Filme, Abbildungen und teilweise auch Texte, aber das suche ich dann eben über die OER, suche mir so zusammen und stelle das dann zusammen mit meinen eigenen Materialien. Meistens vermische ich das. Selten bearbeite ich das nochmal zusätzlich.
Und wenn du es remixt, wie man ja so gern sagt in der OER-Szene, wenn du die einzelnen frei verfügbaren Bildungsressourcen remixt, stellst du die wieder anderen zur Verfügung oder bleiben die dann auf deinem Rechner?
Ich stelle sie meinen Teilnehmenden zur Verfügung. Ich habe ein, zwei Sachen auch schon mal veröffentlicht, aber die remixten Sachen stelle ich als Unterlagen den Teilnehmenden zur Verfügung. Grundsätzlich ist es so, es ist ja jetzt sehr viel Online-Lehre und da sind sehr viele Präsentationen, wo einfach mal ein Bild eingefügt ist. Und in den OER-Kursen, die ich selbst gebe, das ist natürlich die Lizenz zur Nutzung. Da ist natürlich eine ganz, ganz große Mischung. Aber grundsätzlich stelle ich die remixten Sachen auch zur Verfügung.
Ja, du hast ja diese OER-Fachexpertenschulung durchlaufen erfolgreich, die ja die Sabine durchaus mit aus der Taufe gehoben hat. Sabine, welche Themenfelder beackert ihr denn bei der OER-Fachexpertenausbildung?
Also wir steigen erstmal ganz vorne ein, nämlich mit der Frage, ne, was darf ich und was darf ich eigentlich nicht? Also ein bisschen das Urheberrechtsgesetz kennenlernen. Und dann geht es darum, wo finde ich erstmal frei lizenzierte Materialien? Also was sind die freien Lizenzen? Da liegt so der Schwerpunkt auf diesen Creative Commons Lizenzen, weil ja ganz einfach freie Bildungsmaterialien von der UNESCO auch entsprechend definiert sind, dass sie freie Lizenzen, eben vorzugsweise Creative Commons, also CC0, CC BY oder CC BY SA verwenden. Genau. Wenn wir uns dann mit der Suche auseinandergesetzt haben, dann geht es natürlich auch darum, okay, was darf ich denn jetzt tatsächlich mit diesen Materialien machen? Wir schauen uns an, wie verändern sich Geschäftsmodelle, wenn ich jetzt OER tatsächlich da drin integrieren möchte, weil das ja, also ich sage jetzt mal, beinhaltet ja, dass ich Wissen freigebe und zwar an jeden, der dort draußen ist. Das beinhaltet natürlich auch meine Mitbewerber im Markt. Und ich sage mal, gerade im kommerziellen Bereich und auch wenn ich jetzt zum Beispiel aus unternehmerischer Perspektive im Weiterbildung oder im Ausbildungsbereich Freibildungsmaterialien erstellen wollen würde, dann kriegen sie nochmal eine ganz andere Funktion in meinem Geschäftsmodell. Und dazu brauche ich dann auf der einen Seite die Klarheit, was ist eigentlich das, was ich freigeben kann? Was ist das, was ich schützen muss? Und auf der anderen Seite brauche ich die Klarheit, welches Instrument soll denn das werden im Rahmen dieses Geschäftsmodells, damit ich dann da auch eine entsprechend, also ich sage jetzt mal von aus Kundenperspektive natürlich, gute sichtbare Strategie haben kann. Also das ist so eine Frage, der gehen wir nach. Erstmal im Online-Kurs nicht ganz so im Detail, sondern ich sage jetzt mal einfach nur drauf guckend. Und dann aber hinterher in den Praxisteilen ist das mit einer der Schwerpunkte. Und dann gucken wir natürlich darauf, wie kommen wir jetzt eigentlich zu einem Projekt? Was muss man alles machen? Und es geht darum, auch etwas selbst zu entwerfen und selbst umzusetzen und haben dann da im Prinzip die Möglichkeit, das auf der inhaltlichen Ebene zu machen, aber natürlich auch auf der technologischen Ebene. Für ganz, ganz viele Teilnehmerinnen ist diese Fachfortbildung auch eine Weiterentwicklung bei den eigenen technologischen Kompetenzen hinsichtlich, wie mache ich Videos, wie mache ich Podcasts, wie stelle ich überhaupt etwas auf meiner Webseite ein und solche Dinge kommen damit drin vor, genau.
Welche Hürden siehst du bei den Teilnehmenden im Umgang mit OER? Was sind so Hürden, mit denen Lehrende zu kämpfen haben, wenn sie OER einsetzen oder auch nicht einsetzen?
Genau, also erstmal ist das die geeigneten Materialien zu finden. Ja, denn ich muss erstmal eine Kompetenz aufbauen, um zu wissen, wo finde ich für die Themenbereiche, in denen ich unterwegs bin, meine eigenen Materialien. Für Leute, die OER-Workshops über OER machen, ist das ganz einfach, weil es da mittlerweile Portale gibt. Jetzt im schulischen Bereich haben wir auch so Portale, die einschlägige Portale, die auftreten. Genau, also das ist diese erste Hürde. Dann, wenn ich das habe, dann ist natürlich die Sache, muss ich einschätzen, haben diese Materialien eine gute Qualität? Also kann ich denen auch vertrauen, weil ich letztendlich ne, als kommerzieller Akteur bin ich vom oder werde ich zumindest von der rechtlichen Seite eingestuft als jemand, der in der Lage sein muss, Urheberrechtsverletzungen zu erkennen. Und das heißt, ich muss dann da auch erstmal inhaltlich eine Prüfung machen. Ich muss dahingehend eine Prüfung machen von dem Material. Ja, und dann muss ich das weiterverarbeiten. Und ich stelle als Praktikerin selbst immer wieder fest, die größte Barriere beim selber OER erstellen, indem ich ganz viele verschiedene Materialien nehme und sie miteinander miteinander vermische, bis dann natürlich die ganzen Quellenangaben und Veränderungen entsprechend erstmal mit also irgendwo mitzulocken, was in einem kreativen Prozess immer, das ist so ein Aufwand, den schiebt man gerne ans Ende. Und dann fällt man hinterher auf die Nase, weil es dann ganz später ganz schwierig wird, nämlich wieder zurückzuverfolgen, woher habe ich eigentlich die Dinge genommen. Und das dann entsprechend sauber mit Lizenzangaben, Quellenangaben und so weiter zu versehen. Und das heißt, ich habe einen Zeitaufwand, den ich investiere. Ich habe hinterher eine höhere Qualität an den Dokumenten, aber ich glaube, das ist so die größte Herausforderung.
Dirk, aus deiner Perspektive als Praktiker, welche Hürden siehst du denn zum Thema Nutzung von OER in der Lehre?
Ja, also das muss ich tatsächlich von beiden Seiten sehen. Einmal in der eigenen Nutzung, da sehe ich Schwierigkeiten. Ich gebe jetzt zum Beispiel an der Christian-Albrechts-Universität für die Lehrenden dort Seminare. Darf aber keine, weil ich ja freier Trainer bin, keine NC-Materialien, Non-Commercial-Materialien nutzen. Das ist dann immer schon so eine Hemmschwelle, die für mich schwierig ist, wenn ich als Multiplikator ja alle Materialien möglichst nutzen möchte, ja, wo ich dann schon eine gewisse Auswahl haben muss. Und das mit den Beschränkungen ist tatsächlich auch eine Sache, die ich so sehe. Sehr viele Teilnehmende wählen sich so als liebste Lizenz erstmal die Non-Commercial aus, die wir in der Welt ja ein bisschen freier umgehen, gar nicht so toll finden, weil sie ja viel zu begrenzt ist schon. Aber da traut man sich nicht so. Das heißt, die Offenheit, die wird noch nicht so als Kultur gelebt. Ich sehe also schon, dass die Infrastruktur ja irgendwie da ist, aber dass die Waggons noch nicht so gefüllt werden mit den Passagieren, weil die sich nicht so richtig trauen zu sagen, ich mache das jetzt aber wirklich offen. Dann, wenn man das mal ganz ins Kleine bricht, rein auf die Praxis, finde ich noch schwierig, dass sehr viele sich einfach noch nicht so mit den Lizenzen auskennen. Das heißt, es sind sehr viele Materialien veröffentlicht, die keine richtige Lizenzierung haben, wo das einfach nicht korrekt ist. Wo ich dann immer sage, dann lasse ich die Finger davon. Und da ist es so, einige Seiten bieten das ja auch technisch nicht so an, dass man die Lizenz schnell findet. Da ist, glaube ich, im Kleinen wirklich noch ein bisschen Handlungsbedarf, weil viele sich halt nicht trauen, sie haben Angst, dann eine eigene Lizenz nochmal zu erstellen und wie baue ich mir das zusammen? Und ich glaube, da können einige Seiten noch ein bisschen dran arbeiten, dass man schneller zur Lizenz findet, wenn man rein an die Nutzung geht.
Ja, das ist manchmal etwas schwierig. Dann meinen das die Leute gut, indem sie Sachen frei lizenzieren oder vermeintlich frei ins Netz stellen, aber dann versehentlich falsche Lizenzen benutzen oder gar keine Lizenzen. Das ist ein Arbeitsalltag, den wir bei WBWeb auch häufig sehen, dass uns Personen oder Institutionen tolle Bildungsmaterialien zusenden ohne Lizenz. Und da sage ich, mach doch einfach eine CC BY-SA drunter. Da scheut man sich davor. Man glaubt dann zum Teil, es kostet Geld und es ist zu kompliziert. Ist es ja gar nicht. Aber das scheint eine Hürde zu sein. Aber ich sage den Leuten, ohne Lizenz darf es halt keiner nachverwenden, auch wenn ihr es ins Netz stellt. Das ist dann erstmal eures und wir können das nicht einfach so ohne rechtliche Bedenken in andere Lehrkontexte implementieren. Jetzt sind wir schon mittendrin statt nur dabei. Und ihr habt jetzt ganz viele Themen angesprochen. Ich möchte noch mal etwas aufgreifen. Das Thema Geschäftsmodell, was Sabine vorhin benannte zum Thema OER-Fachexpertenschulung. Ist denn die Nutzung von OER und die Produktion von OER tatsächlich eine Möglichkeit für ein eigenes Geschäftsmodell? Sabine sprach vorhin an, dass man Angst hat vor dem Ideenklau, so fasse ich es mal zusammen. Wie schätzt ihr das ein? Kann man mit OER tatsächlich auch sich in der Bildungslandschaft etablieren oder verschenkt man sich damit etwas?
Ja, die Frage ist ja, was genau meinst du, wenn du Geschäftsmodell mit OER meinst? Ne? Also es kann ja jetzt sein, dass ich zum Beispiel sage, also ich würde jetzt ein grundsätzliches Geschäftsmodell machen, bei dem ich sage, okay, alle Lehr- und Lernmaterialien, die ich in meinem Business-Kontext entwickle, sind Materialien, die ich unter einer freien Lizenz freigebe. Dann habe ich aber trotzdem immer noch Elemente in meinem Geschäftsmodell, mit denen ich Geld verdiene. Das heißt, es gibt Dinge, in denen dann einfach sozusagen in den Honorierungsaktivitäten bei den anderen Teilen meines Geschäftsmodells muss natürlich der Aufwand mit irgendwo drin sein und auch honoriert werden, weil ein OER ist zwar frei nutzbar, aber es ist natürlich nicht kostenlos, ja, weil derjenige, der es erstellt hat, der hat Zeit investiert, der hat Aufwände und irgendwo am Strich muss dieser Aufwand dann honoriert werden. Das ist auch ein Teil so dieser großen Diskussion, ob nicht die Erstellung von freien Bildungsmaterialien über irgendwelche Töpfe finanziert werden sollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesen hochschulischen Bereich reingucken und wir haben Wissenschaftlerinnen, die die öffentlich geförderte Forschungsprojekte machen, dann ist das durchaus eine sinnvolle Sache zu fordern, dass sie ihre Sachen unter einer freien Lizenz veröffentlichen, weil das ja Dinge sind, die in der Arbeitszeit entstehen und diese Arbeitszeit wird über das Projekt abgerechnet und wird eben entsprechend honoriert. Das ist auch, also die Europäische Kommission und einige andere größere Fördermittelgeber sind diesen Weg gegangen und da ist das jetzt sozusagen auch vertraglich mit verpflichtet, das zu tun. So, das heißt, wenn ich aber jetzt ein Projekt habe, in dem ich ein großes Konzept mache, dazu, weiß ich nicht, ein aufwendiges Teilnehmer-Handout, die Lehrmaterialien und so weiter, dann müsste ich vielleicht mit dem Auftraggeber aushandeln, dass die Kosten dafür übernommen werden, ne? Wenn das jetzt nicht quasi indirekt gedeckt ist über andere Aktivitäten. Wir müssen am Ende des Tages ja immer sehen, wo bleiben wir wirtschaftlich. Genau. Und deswegen muss man sich überlegen, was Verkauf ist. Und das ist eigentlich so diese zentrale Frage. Und das ist gerade das, wo ich so denke, in der Lehre oder in der Weiterbildung sind wir genau an der Stelle. Also ich persönlich würde sagen, das, was ich verkaufe, ist das, was ich kann. Ja, und deswegen kann ich das Wissen da drumherum weiter verschenken. Weil viele der Dinge, die ich tue, sind... Auch wenn das Wissen zur Verfügung steht, sind von anderen Personen nicht einfach so ohne weiteres machbar. Und wenn sie das machen können in der Art und Weise, dann haben sie es verdient, damit Geld zu verdienen. Ja? Mhm.
Ich weiß nicht, ob Sabine das bestätigt, aber ich beobachte so in Teilen, dass manche Projekte angeschoben werden und auch vielleicht öffentlich gefördert werden, dass aber in dem Moment, wo die so ein Rollout hatten und das erste Mal raus sind, ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und es nur noch darum geht, ja, ihr könnt dann rauf auf die Seite und könnt ja auch gegebenenfalls was erstellen, aber es wird nicht weiter betrieben. Diese Projekte werden nicht weiter angeschoben, um einfach auch Materialien zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch mit zuständig für diese Diskrepanz, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die sich drum kümmern, um diese Lizenzen, damit sie das nutzen können. Aber nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz sagt, so jetzt gebe ich aber auch noch mal rein. Ich glaube, es muss viel mehr sich darum gekümmert werden, dass man noch in die Erstellung geht. Nur die Projekte, die werden an irgendeinem Punkt, wird das so ein bisschen vernachlässigt, finde ich.
Was würdet ihr denn Neuankömmlingen im Bereich OER empfehlen? Worauf sollte man beim Einstieg in die Welt des OER achten, wenn man mit diesen freien Bildungsressourcen wirklich weiterarbeiten möchte?
Da fällt mir nur spontan ein KISS. Ja, keep it simple, stupid. Weil es ist sehr komplex und ich würde am Anfang erstmal ganz einfach vorgehen, mich damit auseinandersetzen, welche Lizenzen gibt es. Also dieses Grundwissen brauche ich, ne? Und ich brauche so ein bisschen Grundwissen zu dem, was darf ich und was darf ich nicht. Und dann ist so auch erfahrungsgemäß, die meisten finden den Einstieg, indem sie sagen, ach, ich habe erstmal hier ein eigenes schönes Material, das habe ich jetzt erstellt, das kann ja auch was Kleines sein. Und ich fange erstmal an, mein eigenes Material, da bin ich nämlich auf der sicheren Seite, ja? Mein eigenes Material mit so einer freien Lizenz zu versehen. So, das ist eigentlich so dieser erste Schritt, auch den Mut zu haben, es wirklich zu tun. Mhm. Auch bei größeren Dingen, es kostet wirklich Mut. Man kann sich dazu jahrelang, das weiß ich aus eigener Erfahrung, jahrelang entschieden haben, dass man jetzt so sein Kernelement unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Und das war so bei mir der Fall. Und als ich dann wirklich so weit war, es war jetzt alles fertig, es fehlte nur noch die Lizenz drunter, dann habe ich erstmal meinen Geschäftspartner angerufen und habe gesagt, sag mal, habe jetzt mir 4 Jahre vorgenommen, dass ich das mache, mache ich das jetzt wirklich. Und wenn ich dann jetzt erstmal weiß, wie mache ich eigentlich meine eigene Lizenz darunter, dann kann ich zum Beispiel schon mal anfangen und ich suche mir ein Material von außen, das ich mit reinnehme und setze mich damit auseinander, okay, wie vermische ich jetzt zum Beispiel die Lizenzen oder wie mache ich das? Weil es gibt so ganz viele kleine Zwischenentscheidungen, die ich auf diesem Weg auch noch mit treffe. Und dann kommt die Übung. Und dann kann ich wirklich mit dem Kleinen und dem Einfachen kann ich dann immer ein bisschen komplexer werden und nochmal komplexer werden. Und dann bin ich hinterher so weit, dass ich die Dinge dann miteinander wild vermischen kann und immer noch Fragen habe.
Ich gehe den umgekehrten Weg, weil ich ja mit Lehrenden zu tun habe, die erstmal so, wie gehe ich rechtssicher in einem Online-Format um, wenn ich da mal ein Bild nutze, und sage zwar auch natürlich, erstmal muss man sich mit dem Lizenzgeflecht auseinandersetzen, aber dann sage ich, wäre der erste Schritt, sich tatsächlich erstmal Bildmaterial zu suchen oder Textmaterial, das schon mit einer Lizenz versehen ist, und da gebe ich dann wirklich den Tipp, wenn die Lizenz nicht so ist, dass sie wirklich korrekt ist, dass alle Bestandteile da sind, dann lasst erstmal die Finger davon. Aber wenn ihr Material findet, das richtig lizenziert ist, dann nutzt das erstmal für eure Vorlesungen. Und dann hoffe ich, dass wir relativ schnell in die Kür kommen, und gehe dann einen Schritt weiter.
Zwei offensichtlich gangbare Wege.
Ja,
wie sieht es aus mit der Zukunft von OER aus eurer Perspektive? Ist das tatsächlich etwas, was zukünftig noch mehr kommen wird, oder ist das eher etwas für eine kleine Gruppe von Nerds?
Also die Leute, die ich kenne, die OER machen, sind zum großen Teil keine Nerds. Ne? Das geht wirklich bei den OER-Fachexperten, hatten wir Teilnehmer, die kamen von der Berufsfeuerwehr bis zur Rentenversicherung. Das waren wirklich alle mit dabei. Ganz, ganz unterschiedlich, selbst auch Leute, die sozusagen als Musiklehrerinnen unterwegs sind, die auch OER freigeben. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass das ein Nerd-Thema ist. Aber es ist ein Thema, an dem wir natürlich mit Nerds zusammentreffen und vor allem viele Nerds auch viele tolle Bildungsmaterialien machen. Mhm. Insofern ist das auch das ist eine sehr spannende Community, die sich da ergibt. Ich denke, das hat Zukunft. Es hat natürlich eine Menge mit kulturellem Wandel zu tun. Und das hatte Dirk ja vorher schon mal angedeutet. Es geht um diese Kultur des Teilens, es geht um die Kultur des Freigebens, es geht um eine Kultur des Loslassens, ja? Weil ich kann kein perfektes Material machen. Es sind immer Fehler drin oder Dinge, die nicht schön sind. Und damit, das gebe ich frei für andere. Und dann kann das natürlich sein, dass die anderen sagen, wow, da ist ja ein Fehler. Und dann brauche ich eine andere Fehlerkultur. Ja, und dann sage ich eben, danke für das Feedback und ich nehme gerne deine Änderung und mache meins besser. Sodass wir da auch tatsächlich diese Interaktionsschleifen irgendwie schaffen müssen. Und ich glaube, da sind wir aber auf dem Weg, der aber natürlich davon abhängt, dass es Akteure gibt, die das vorantreiben. Ich erlebe da eine sehr aktive Community im Hintergrund, muss ich jetzt sagen. Die macht richtig Spaß.
Also ich bin da auch sehr zuversichtlich. Ich sehe schon, dass an einigen Schrauben noch gedreht werden muss, was ich vorhin angesprochen habe, dass wenn Projekte da sind, dass die halt wirklich weiter auch am Laufen gehalten werden und dass man da wirklich auch den Punkt sieht, wir gucken nicht nur, dass wir zeigen, wo man OER findet, sondern eben auch, dass möglichst viel produziert wird. Und dann kommen ja wir zum Zuge, die Multiplikatoren, die dann einfach das Thema wieder anbringen. Also ich glaube schon, dass da viel Potenzial ist. Ich glaube aber, wir müssen einfach noch schneller dafür sorgen, dass die Infrastruktur, die ja wirklich toll schon besteht, noch mehr mit Leben gefüllt wird. Dass das wirklich zu einem Kreislauf wird.
Kommen wir zur letzten Frage, die bei Potenzial immer gestellt wird. Eine gute Fee kommt und ihr habt einen Wunsch frei. Dirk, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, ganz kleinteilig, dass man in vielen Portalen noch schneller an die Lizenzen kommt. Also ich finde das tatsächlich manchmal beschwerlich, sich das zusammenzusuchen. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen auch wirklich so eine Hemmung ist. Und das würde ich mir wünschen, dann ist da schon viel Beschleunigung dabei.
Sabine, du hast auch noch einen Wunsch frei.
Dann würde ich mir eine klar verständliche, menschenlesbare Version des Urheberrechtsgesetzes wünschen, in dem nämlich dann auch mal eindeutig wird, was bedeutet überhaupt kommerziell und was ist eigentlich eine kommerzielle Nutzung in der Lehre und in der Weiterbildung. Sodass das, also dass ich das verstehen kann, ja, und nicht irgendwie 5 Juristen und eine Rechtsprechung brauche, damit dann Klarheit geschaffen wird, was es denn tatsächlich bedeuten könnte. Das wär an ganz vielen Stellen einfach super hilfreich.
Dann hat die Fee ja ordentlich was zu tun. Ich drücke euch die Daumen, dass sie kommt. Und danke euch herzlich für das Gespräch, die Zeit, die ihr euch genommen habt, um den Podcast mit uns hier zu realisieren. Und wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurem OER-Weg.
Dankeschön.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WBWeb.